Welcome to the debate. Willkommen zu unserem heutigen Diskurs, in dem wir uns mit den verborgenen Wahrheiten hinter scheinbar unschuldigen Melodien befassen.
Hallo zusammen.
Stell dir vor, du sitzt in einer warmen, gut besuchten Taverne. Also so richtig gemütlich. Das Feuer knistert, das Bier fließt und in der Ecke sitzt ein Barde. Er singt eine melancholische, wunderschöne Ballade über eine majestätische weiße Wölfin und ihren treuen Begleiter.
Klingt erstmal nach Romantik pur, oder?
Absolut. Nach einem klassischen Märchen, bei dem man einfach die Augen schließen und zuhören möchte. Aber was, wenn ich dir sage, dass diese vermeintlich unschuldige Melodie in Wahrheit ein eiskalter, juristischer Vertrag ist? Wir sprechen heute über die Lieder, die Vocals und die noch unveröffentlichten Texte aus den Nebelwäldern, den Mistwoods, verfasst von Fian dem Barden.
Ein wirklich faszinierendes Material.
Ja, absolut. Und unsere zentrale Frage lautet heute: Sind diese extrem zweideutigen Lieder und die darin beschriebenen Rituale ein perfekt ausbalanciertes, einvernehmliches Überlebensinstrument innerhalb einer unerbittlichen Ordnung? Oder, und hier scheiden sich unsere Geister heute, sind sie ein subtiles Werkzeug emotionaler Manipulation, das die offensichtlichen Rollen von Jägerinnen und Beute in Wahrheit komplett umkehrt?
Genau da setze ich an, ja?
Mein Standpunkt ist nämlich ganz klar, diese Texte und der rituelle Machttausch sind ein absolutes, lebensnotwendiges Notventil. Ein Mechanismus, ohne den die Beteiligten in der brutalen Härte dieser Waldregeln gar nicht existieren könnten. Ich vertrete heute die Seite der Überlebensstrategie.
Und da muss ich dir direkt widersprechen. Ich vertrete die Perspektive der Manipulation. Auch wenn ich mich sehr auf unseren Austausch freue, ist mir deine Lesart einfach viel zu harmonisch.
Zu harmonisch?
Ja, definitiv. Ich sehe in diesem Zusammenspiel von Gesang und Text kein einvernehmliches Instrument, sondern ein hochgefährliches, asymmetrisches Machtspiel. Wir dürfen halt nicht vergessen, wer Fian ist. Er ist kein passiver Überlebender, der sich einfach einem Gesetz beugt.
Naja, aber er hat keine andere Wahl.
Doch, hat er. Durch die Glorifizierung der Wölfin in seinen Texten sabotiert er die eiserne Ordnung der Mistwoods von innen heraus. Er schreibt die Regeln stillschweigend zu seinen eigenen Gunsten um und nimmt die mächtigste Jägerin des Waldes im Grunde emotional in Geiselhaft.
Oha, eine Geiselhaft? Das finde ich schon einen extrem starken Begriff, vor allem wenn wir uns die fundamentale Struktur dieser Welt ansehen. Ich meine, in den Mistwoods gibt es absolut keine Grauzonen. Es ist eine binäre Gesellschaftsordnung.
Jäger oder Beute?
Exakt. Du bist Jäger oder du bist Beute. Das ist das unumstößliche Gesetz. Wenn wir nun Fians Lieder betrachten, wie etwa White Fur in the Horselight, müssen wir ganz stark zwischen dem trennen, was wir hören, also den Vocals, und dem, was als reine Textform existiert.
Richtig. Der Kontrast ist enorm wichtig.
Ja, die Vocals klingen nach einer hingebungsvollen Hymne an eine Königin. Aber sie ist ja gar keine echte Königin, oder?
Nein, überhaupt nicht. Zumindest nicht im Sinne einer weltlichen Monarchin.
Genau das meine ich. Sie sitzt auf keinem Thron, sie treibt keine Steuern ein, sie verwaltet keine Ländereien, sie ist eine absolute Dienerin der unerbittlichen Naturgesetze. Eine Vollstreckerin, die die ständige Last des Tötens tragen muss, um das Gleichgewicht zu halten. Dass Fian sie in seinen Texten zur unantastbaren Herrscherin glorifiziert, ist schlichtweg der Preis, den er zahlt, um nicht gefressen zu werden. Er nutzt diese öffentliche musikalische Unterwerfung als Währung, um als ihr in Anführungszeichen geschützter Besitz zu gelten. Es ist ein sauberer Deal. Vollkommene Hingabe gegen absoluten physischen Schutz.
Sauberer Deal. Also bitte. Da bin ich skeptisch. Wenn das wirklich so ein ehrlicher Vertrag sein soll, warum sind die Texte dann so extrem durchdrungen von dunkler Zweideutigkeit?
Weil die Welt dunkel ist.
Ja, aber guck dir doch mal an, wie die Vocals und die rohen Texte zusammenspielen. Die Melodie lullt den Zuhörer völlig ein, aber der Text ist eine linguistische Täuschung. Flyen ist ein Halbling. Er hat zwar das Blut der Wölfe in sich, aber eben auch das der Füchse.
Das stimmt, ja.
Und Füchse sind berechnende Pragmatiker. Ja, er unterwirft sich formal, er lässt es sogar zu, dass er in der Taverne als ihr Haustier betitelt wird, aber er weiß ganz genau, dass er durch diese übertriebene, fast schon demonstrative Demut die Wölfin an ihre eigene Schuld bindet.
Warte, Moment. Bevor wir tiefer in seine Absichten einsteigen, lass uns mal kurz bei diesem Begriff Haustier bleiben. Das ist nämlich ein perfektes Beispiel dafür, wie unterschiedlich die Wahrnehmung von außen und die Realität in den Mistwoods sind.
Okay, schieß los.
In den echten, alten Bräuchen der Wölfe existiert das Wort Haustier überhaupt nicht. Die würden das nie sagen. Die sprechen von ehrbarer Beute oder geschütztem Besitz. Dieses Wort Haustier wurde ja aus der profanen Außenwelt in die Wälder getragen.
Von Leuten wie Catho?
Richtig. Von Catho, diesem eitlen Katerbaden, der das in den Tavernen nutzte, um die Wölfin lächerlich zu machen. Nach dem Motto: Seht her, die blutrünstige Jägerin hat sich ein kleines Schoßhündchen zugelegt. Und Fian? Der duldet das einfach. Für mich ist das keine Manipulation, sondern pure juristische Überlebensstrategie. Er akzeptiert dieses von außen aufgedrückte Stigma, weil es ihn komplett aus der normalen Nahrungskette nimmt. Es ist seine ultimative Rüstung.
Rüstung? Da nähere ich mich der Sache von einer ganz anderen Seite. Betrachte Fians Duldung dieses Begriffs doch mal aus der Perspektive eines hochintelligenten Gefangenen.
Eines Gefangenen?
Ja. Ein Gefangener, der sich absichtlich vor den Augen aller anderen Insassen vom Gefängniswärter demütigen lässt. Nicht, weil er schwach ist, sondern um den Wärter moralisch zu zermürben. Aus der Sicht eines neutralen Beobachters in der Taverne sieht Fian aus wie das bemitleidenswerte Opfer.
Das stimmt, von außen wirkt es so.
Aber Fion nutzt exakt diesen Blickwinkel der Außenstehenden, um der Wölfin ununterbrochen einen Spiegel vorzuhalten. Quasi: Sieh her, was deine eiserne Ordnung aus mir macht. Sieh, wie die Welt dich sieht, wenn du mich so nennst.
Puh, das ist aber sehr viel Kalkül, das du ihm dazu schreibst.
Es ist genial. Er überlässt ihr die äußere Dominanz dieses Wortes, weil er weiß, dass er auf der Metaebene die emotionale Kontrolle hat. Es ist ein stiller Triumph. Jedes Mal, wenn er sein Lied singt, zwingt er sie in eine Rolle, in der sie ihn beschützen muss, weil ein Bruch dieses Vertrages sie selbst entweihen würde. Er ist nicht das Opfer, das den Vertrag unterschreibt, er ist derjenige, der die Tinte gemischt hat.
Das ist ein starkes Bild, das gebe ich zu. Aber das unterstellt ihm eine fast schon, perfide Boshaftigkeit, die ich in den Texten so nicht lese. Wenn er wirklich die emotionale Kontrolle hat, warum begibt er sich dann in diese absolut lebensgefährlichen Situationen?
Na, um sein Überleben zu sichern.
Ja, aber wir dürfen nicht vergessen, dass diese falsche Wahrnehmung durch Außenstehende tödliche Konsequenzen hat. Die Leute hören die Melodien, nehmen die Romantik für bare Münze und vergessen, wie diese Welt juristisch funktioniert.
Ja, und das ist genau das Problem der Füchse und Wölfe, wenn sie aufeinandertreffen.
Lass mich das kurz ausführen, weil der Kontrast so wichtig ist. Die gesellschaftliche Ordnung der Wölfe basiert auf absoluter Demut. Wenn ein Wolf dich als ehrbare Beute akzeptiert, dann wird rituell ein Bastnetz über dich gelegt.
Ein sehr archaischer Brauch.
Und wir sprechen hier nicht von einer Metapher. Das ist ein echtes, physisches Netz, gewoben aus Baumrinde. Wenn sie das über dich legen, ist das der finale Vertrag. Du verhältst dich absolut still, du zeigst bedingungslose Unterwerfung und dafür bist du in einem schützenden Kokon. Es ist hart, aber es gibt dir Frieden. Die Füchse hingegen, naja, die haben solche Rituale nicht.
Oh nein, ganz im Gegenteil.
Die agieren kalt, berechnend und völlig pragmatisch.
Oh ja, und wie pragmatisch sie sind. Das sieht man ja perfekt an Catho dem Kater.
Genau. Catho marschiert völlig arrogant in die Moore der Füchse, fängt an, eines seiner Lieder zu singen und denkt, er könnte sich mit seiner Kunst Respekt verschaffen. Und was machen die Füchse? Sie machen keinen rituellen Tanz.
Nein.
Sie kochen ihn einfach im Moor.
Und zwar mit einer unfassbaren Methode. Das ist für mich eine der stärksten Szenen in der ganzen Lore. Sie werfen ihn ins kochende Moor und nutzen Fledermäuse, um die Garzeit des Fleisches zu bestimmen.
Warte, stopp. Das musst du kurz für unsere Zuhörer erklären. Als wir im Vorfeld darüber gesprochen haben, war ich völlig perplex. Wie funktioniert ein Küchenwecker aus Fledermäusen?
Es ist eigentlich erschreckend logisch, wenn man die Biologie bedenkt. Also, das kochende Moor schlägt Blasen. Der heiße Dampf zieht bestimmte Insekten an und diese Insekten ziehen Fledermäuse an.
Okay.
Die Füchse sitzen am Rand des Moors und lauschen. Sie hören nicht auf das Wasser, sie hören auf die Echolotrufe der Fledermäuse. Wenn das Fleisch eine bestimmte Konsistenz erreicht, verändert sich die Viskosität des Schlamms. Die Blasen platzen anders und das Echolot der Fledermäuse reflektiert in einer minimal anderen Frequenz. Anhand dieser Tonverschiebung in der Luft wissen die Füchse exakt, das Fleisch ist jetzt zart.
Das ist absolut grausam, aber eben auch faszinierend pragmatisch. Und genau das ist der Punkt, auf den ich hinaus will.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Kato kannte diese harte, binäre Realität nicht. Er dachte, Lieder sind nur Eitelkeit und Unterhaltung. Firnas Lieder hingegen verbergen diese unfassbar brutalen Wahrheiten absichtlich hinter sanften Vocals, weil sie Gesetzestexte sind. Kato starb nicht an einem fehlerhaften Vertrag. Er starb, weil er das Raubtier mit einem Publikum verwechselte.
Und da hake ich ein. Wenn Feans Texte, wie du sagst, so klare, schützende Verträge sein sollen, warum formuliert er sie dann so trügerisch? Er weiß doch, dass Leute wie Kato wie falsch verstehen werden.
Ich glaube nicht, dass das Absicht ist.
Naja, nehmen wir diese berühmte Liedzeile aus den unveröffentlichten Texten, die in den Vocals so wunderschön getragen wird. When she speaks, the river stills. Also, wenn sie spricht, ruht der Fluss. Das klingt für den Zuhörer in der Taverne wie die ultimative poetische Liebesmetaphor. Der Barde verstummt, der ganze Wald hält den Atem an, weil alle so fasziniert von der Schönheit der Wölfin sind. Kitsch pur. Aber was bedeutet das juristisch in den Mistwoods?
Es bedeutet, dass Beute sofort und absolut verstummen muss, wenn die Exekutive spricht.
Ganz genau. Wer da noch plappert, verwirkt sein Leben. Und das ist mein Punkt. Diese Texte sind linguistische Fallen. Fian singt sie und er weiß ganz genau, dass Narren wie Kakufu sie falsch interpretieren und in ihr Verderben rennen werden.
Meinst du wirklich?
Ja, absolut. Kakufu dachte wirklich, er könnte mit der Wölfin flirten, weil er diese scheinbar romantischen Lieder gehört hatte. Er hat die Texte für bare Münze der profanen Welt genommen. Fian ist hier nicht nur der passive Chronist der Gesetze. Er ist derjenige, der das Netz für die Unwissenden mit seinen Worten auslegt. Die Vokals lullen dich ein und der Text bricht dir das Genick.
Aber das ergibt für mich keinen Sinn. Warum sollte Fayan absichtlich den Tod anderer provozieren? Er ist doch selbst der Schwächere in diesem Konstrukt. Er hat keine Krallen, er hat keine Armee. Es geht bei diesem rituellen Tausch um etwas viel Existenzielleres, um das einzige funktionierende Notventil in dieser Welt. Warum lassen sich der unantastbare Barde und die gefürchtete Jägerin überhaupt auf dieses gefährliche gemeinsame Spiel ein?
Weil sie es brauchen.
Ja, aber schau ihr an, wie sie es brauchen. Die Wölfin trägt eine unerträgliche Last. Sie muss ununterbrochen diese eiskalte, tödliche Ordnung des Waldes aufrechterhalten. Jede Interaktion ist für sie ein Kampf, ein Einfordern von Tribut, eine Demonstration von Stärke. Sie hat absolut keinen Ort der Ruhe.
Das stimmt. Ihr Leben ist extrem isoliert.
Als sie eines Tages in Fians rituellen Kreis trat, und zwar nackt, was in diesem Kontext bedeutet, völlig ohne den Schutz ihrer Jägeridentität, da suchte sie Asyl. Einen Raum, in dem das Gesetz von Klaue und Fang für einen Moment ausgesetzt ist.
Und Fian gibt ihr diesen Raum.
Richtig. Und was muss er dafür tun? Er übergibt ihr sein Recht am Feuer. Und das dürfen wir uns nicht einfach als hübsche Metapher vorstellen. In einem Wald, der stockfinster ist und in dem fast jedes Wesen dich töten will, ist das Lagerfeuer dein einziger physischer Schutzraum. Dein einziger Bannkreis.
Mhm.
Und Fian gibt diesen Raum auf. Er erlaubt dem ultimativen Raubtier, in seinen einzigen sicheren Zirkel zu treten. Es ist der perfekte, notwendige Machttausch. Sie darf an seinem Feuer schwach sein und ihre Bürde ablegen. Und er darf im Gegenzug unter ihrer schützenden Pfote weiterleben. Das ist keine perfide Manipulation von seiner Seite. Das ist reine Überlebensnotwendigkeit für beide. Ein Notventil, damit die Psyche unter diesem Druck nicht zerbricht.
Ich erkenne die Tragik der Wölfin durchaus an. Und das Bild mit dem Feuer ist treffend. Aber hast du wirklich bedacht, was dieses sogenannte Notventil für Fian bedeutet?
Dass er am Leben bleibt?
Ja, aber für mich ist das eine emotionale Sackgasse. Durch die rituelle Übergabe seines Kreises, durch das Verschenken seines Feuers, hat Fian seinen einzigen sicheren, autonomen Raum für immer verloren. Er hat die Souveränität über sein eigenes Heiligtum an sie abgetreten. Sie kontrolliert ihn nun komplett. Die Lore ist der extrem präzise.
Inwiefern?
Wenn sie ihm restriktiv ihre Pfote auflegt, um ihn zum Schweigen zu bringen oder ihm etwas zu befehlen, ist das eine Geste, die nur sie allein im ganzen Wald ausführen darf. Kein anderer Wolf hat das Recht dazu.
Was ja wieder ein Beweis für seinen massiven Schutz ist.
Schutz, ja. Aber um welchen Preis? Es bedeutet auch absolute emotionale Isolation. Fian ist ein Charakter, der biologisch auf Empathie, auf Bindung gepolt ist. Aber er ist nun in einer rituellen Rolle gefangen, die ihm niemals eine echte Partnerschaft auf Augenhöhe erlaubt. Er darf nicht ihr Gefährte sein, er muss ihr Mündel bleiben.
Das ist halt die Welt der Mistwurz.
Aber das Notventil, von dem du sprichst, bewahrt zwar pragmatisch betrachtet ihr beider Leben, aber es zerstört Fians innere Freiheit. Sie kann lieben, ohne die Kontrolle jemals abzugeben. Er kann nur lieben, indem er jegliche Kontrolle aufgibt. Das ist ein derart ungleiches Gewicht, dass es fast schon grausam ist. Er hat seine Freiheit gegen sein Leben eingetauscht.
Aber genau dieses Ungleichgewicht ist doch das Fundament der Mistwurz. Wir reden hier nicht von einer Vorstadtidylle. Man kann in dieser Welt keine bürgerliche, gleichberechtigte Romanze führen. Das wäre eine Illusion, die sofort mit dem Tod bestraft würde.
Das sage ich ja auch nicht, aber...
Lass mich kurz... Also, die zweideutigen Texte, die Duldung des Haustierstatus, der rituelle Tausch des Feuers, all das ist die absolut einzige Möglichkeit, in einer Umgebung, die nur das Fressen oder Gefressenwerden kennt, so etwas wie Zuneigung und echtes Vertrauen zu etablieren. Die Wölfin muss nach außen unerbitterlich bleiben, um ihre Position als Richterin der Natur zu halten.
Ja, das muss sie.
Und Fian muss demütig bleiben, um nicht den Schutz des Bastnetzes zu verlieren. Die Glorifizierung der Wölfin in seinen Liedern ist einfach der Preis, den die harte Realität fordert. Es ist ein meisterhaft funktionierendes Überlebenswerkzeug, weil beide ihre Rolle perfekt verstanden haben.
Und ich halte trotzdem daran fest, dass dieses Spiel viel subversiver ist, als du es darstellst. Die unveröffentlichten Texte dokumentieren nicht einfach nur Schutzverträge. Sie dokumentieren den ständigen, asymmetrischen Kampf um die emotionale Oberhand.
Du bleibst also bei der Geiselhaft.
Ja. Die scheinbare Unterwerfung ist Fians schärfste Waffe. Er lässt sich als Besitz deklarieren, weil er weiß, dass er damit die Wölfin in eine Rolle zwingt, in der sie sich vor den unerbittlichen Gesetzen der Natur für ihn verantworten muss. Er hält ihr die Treue, verweigert ihr aber durch seine bedingungslose Demut die Augenhöhe, nach der sie sich tief im Inneren vielleicht eigentlich sehnt, wenn sie ans Feuer kommt.
Ein tragischer Gedanke.
Das Notventil ist eine Falle, in der am Ende beide gefangen sind. Sie in ihrer Pflicht als ewige Beschützerin, er in seiner Rolle als das ewige Mündel.
Tja, wir werden da heute wohl auf keinen gemeinsamen Nenner kommen, was die wahren Absichten der beiden angeht. Aber ich glaube, am Ende müssen wir beide anerkennen, wie unfassbar meisterhaft die Lieder aus den Mistwoods die tödliche Realität dieses Waldes verbergen.
Das auf jeden Fall.
Sie schaffen eine Illusion, die so perfekt ist, dass ein neutraler Beobachter beim Hören der wunderschönen Vokals niemals die juristischen Abgründe, die Verträge und die ständige Lebensgefahr ahnen würde, die im Text zwischen den Noten verankert sind.
Da sind wir uns absolut einig. Die Mistwurz verzeihen keine Fehler. Und die Kunst ist dort eben kein reiner Selbstzweck oder bloße Unterhaltung, sondern immer auch ein Instrument der Macht, des Überlebens und der Täuschung. Es gibt da draußen noch so viele Schichten in diesem Material, gerade in dem Kontrast zwischen Fuchs- und Wolfsnatur, die man weiter erkunden könnte.
Ganz genau. Wenn du das nächste Mal in einer Taverne sitzt und ein Barde singt von einer strahlenden Königin im Mondlicht und einem Fluss, der vor Ehrfurcht verstummt, dann achte genau auf die Worte hinter der Melodie.
Sehr weiser Ratschlag.
Denn vielleicht hörst du nicht einfach nur ein Liebeslied. Vielleicht hörst du gerade live zu, wie jemand sein Leben für einen einzigen Moment der Wärme verkauft. Wir danken euch fürs Zuhören und denkt immer daran, Die gefährlichsten Verträge sind oft die, die man mitsummen kann.